Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl.
Ostbeauftragter, Landesparteichef, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Beauftragter für den Mittelstand. Unser Gast heute hat schon einiges an politischer Erfahrung gesammelt und will Thüringen weiterhin im Bundestag vertreten. Dazu ist er aktuell noch stellvertretender Landesparteichef der Thüringer CDU. Herzlich willkommen, Christian Hirte.
Herzlichen guten Tag von mir.
Für euch am Mikro mein Kollege Bastian Diehl und ich bin Marcel Ronge.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Hirte.
Genau, wir fangen einfach mal mit was, ich hoffe, Schönem an. Vor 3 Wochen gab es in Facher, also auch in Ihrem Wahlkreis in Westthüringen, einen CDU-Spaziergang mit Ihnen. Da konnten die Leute mit Ihnen ins Gespräch kommen, das war so angekündigt. Würde mich mal interessieren, wer kommt da und was brennt den Menschen dort an der hessischen Grenzregion in Thüringen auf der Seele?
Ich war tatsächlich in Facher zu 2 Formaten, wo ich spazieren oder wandern war. Spazieren war wahrscheinlich tatsächlich von Facher nach Philippsthal.
Genau.
Da sind wir vom Markt in Facher über die Brücke der Deutschen Einheit nach Philippsthal gelaufen und haben dort einen Bürgercafé gemacht. Und ja, das ist ein sehr schönes, barrierefreies Format, wo man schon beim Laufen sehr locker ins Gespräch kommen kann über alles, was die Leute umtreibt. Also die fragen wirklich die großen Dinge, die in Berlin eine Rolle spielen, aber auch das, was vor Ort eine Rolle spielt. Mein Vater ist gebürtig aus Facher, also der wird natürlich auch nach Dingen aus dem privaten Umfeld gefragt und nachher bei dem Bürgercafé haben wir quasi die große Politik betrieben und Wahlkampf gemacht.
Gab es da ein paar Dinge, die die Menschen angesprochen haben, die sie quasi in ihrer Region beschäftigen, die sie aber auch im Bundestag gut angehen können?
Na, was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist die wirtschaftliche Situation. Facher ist ja unmittelbar in der Nähe der Kali-Bergbauregion. Es ist ein großer Standort dort. Tausende Jobs hängen bei K+S, hochbezahlte Jobs an dem Weiterbetrieb. Und die Leute machen sich natürlich Sorge. Wie funktioniert das dauerhaft? Sind wir in Deutschland wettbewerbsfähig? Sind die Energiepreise so, dass die auch dauerhaft bestehen können? Und im Wartburgkreis sind ja auch sehr, sehr viele tausende Jobs nämlich in den letzten Jahren im Automotive-Bereich verloren gegangen. Das treibt die Leute schon auch ganz konkret vor Ort um.
Sie waren von 2018 bis 2020 Ostbeauftragter der Bundesregierung. Dann hat Angela Merkel Sie ja quasi gefeuert. Da kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Viele vermuten, das hatte mit der Wahl Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten zu tun gehabt. Zuerst aber die Frage, braucht es den Ostbeauftragten an sich noch? Die CDU will die Stelle ja einstampfen.
Das ist eine berechtigte Frage. Ich war da immer etwas skeptisch. Ich glaube, wir brauchen einen Minister im Kabinettsrang aus den neuen Bundesländern, der quasi in Diskussion mit seinen Kabinettskollegen immer die Themen von uns aus den neuen Bundesländern mitdenkt, mit einbringen kann und auch auf Augenhöhe mit verhandeln kann. Das wäre, glaube ich, noch wichtiger, als nur einen Ostbeauftragten zu haben.
Also quasi einen Minister für ostdeutsche Angelegenheiten?
Nein. Oder wie? Also einen ganz klassischen Ressortminister, zum Beispiel ein Finanzminister.
Ach so, Wirtschaftsfinanz, was es halt schon
genau,
gibt quasi.
Genau,
okay.
Ja.
Und da jemanden aus Ostdeutschland positionieren,
genau,
gezielt?
Also um es mal so zu sagen, es wäre ja völlig undenkbar, dass es aus Nordrhein-Westfalen keinen Minister gibt. Und wir haben etwa in Summe genauso viele Einwohner wie Nordrhein-Westfalen. Deswegen finde ich, auch wir müssen sehr selbstbewusst sagen, wir sind eine einwohnerstarke Region, die 9 Bundesländer, die 5 zusammen. Und wir wollen auch einen eigenen Minister haben.
Wäre das was für Sie, der Job?
Ach, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind. Und man kann ja nicht sagen, wäre der Job etwas für einen, weil man weiß ja nicht, was der Job wäre. Also man muss schon auch schauen, dass es für die eigene Interessenvertretung der Region jemanden gibt, der das entsprechende Ressort auch gut ausfüllen kann.
Also sagen wir mal, für ein Ministeramt, da würden Sie jetzt nicht Nein sagen.
Es wäre komisch, wenn man so lange wie ich professionell Politik betreibt und sich dann der politischen Verantwortung verweigern würde.
Bleiben wir noch kurz beim Ostbeauftragten. Da hat ein Kollege von Ihnen im Bundestag zugesagt, es bräuchte keinen Reiseonkel oder Jammerossi. Das hat Sepp Müller gesagt, Bundestagskollege, wie gesagt, bei Ihnen in der CDU. Es bräuchte vielmehr jemanden, der sich für den Osten einsetzt. Klare Worte. Ist der Ostbeauftragte denn ein Reiseonkel, ein Jammerossi?
Also ich habe meine Aufgabe damals nicht so verstanden, sondern mein ausdrückliches Ziel war, ein positiven Sound für den Osten, für die neuen Bundesländer zu setzen. Und ich glaube, wir haben auch die spannendere Geschichte in Ost- und Mitteldeutschland. Wir sind das kulturelle Herzstück Deutschlands. Gerade hier in Weimar kann man das, glaube ich, mit allem Fug und Recht sagen und behaupten. Und auch wirtschaftlich gesehen waren wir vor dem Zweiten Weltkrieg eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Und ich finde, das ist der Punkt, wo wir selbstbewusst das vertreten sollten, wo die Ostdeutschen selbst Freiheit und Demokratie sich erkämpft haben, während sie im Westen quasi zwanghaft übergestülpt wurden. Also ich finde, das kann man sehr selbstbewusst und auch erhobenen Hauptes im gemeinsamen Deutschland vertreten.
Woher kommt dann der Eindruck, dass der Ostbeauftragte ein Reiseonkel und Jammerossi ist? Hat das mit Carsten Schneider zu tun, der das Amt jetzt innehat?
Ach, ich finde, es steht mir nicht gut an, Nachfolger zu kommentieren. Aber es gibt auf jeden Fall Parteien, die schlechte Stimmung insbesondere im Osten kultivieren und auch bewirtschaften. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Ja, es gibt nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West, aber die wirtschaftlichen und die sozialen Schwierigkeiten und die in Anführungszeichen Benachteiligungen, die resultieren aus meiner Sicht doch nicht aus schlechterer Politik nach 1990, sondern aus der vor 1990.
Machen wir weiter. Nach Ihrer Entlassung quasi oder Ihrem Rücktritt als Ostbeauftragten waren Sie noch 2 Jahre CDU-Chef hier bei uns in Thüringen. Mario Vogt hat ja dann, der jetzt Ministerpräsident ist, den Vorsitz quasi übernommen. Was haben Sie in dieser Zeit quasi als Bundestagsabgeordneter dann noch für Thüringen bewegt?
Na, also ich war in der letzten Legislatur dann zuletzt im Bauausschuss und im Umweltausschuss und als jemand, der schon eine Weile dabei ist, kenne ich natürlich Zusammensetzung, die Arbeit, die Funktionsweise, weiß, wen man auch ansprechen muss. Es ist mir gelungen, ich kann das für meinen Wahlkreis zum Beispiel sagen, als einzigem Projekt in ganz Deutschland ein ÖPP auf den Weg zu bringen, nämlich der Bundesstraße B247 zwischen der Bundesautobahn 4 und der A38. Da reden wir über eine 500 Millionen Euro. Das gibt es nirgends sonst in Deutschland, dass so etwas auf einer Bundesstraße passiert. Das habe ich schon mal mit auf den Weg gebracht. Ich habe es geschafft, dass zum Beispiel Bauprojekte mit angestoßen wurden, kommunale Sportstätten, Museen, Orgeln, da kann man im eigenen Wahlkreis schon auch noch gut mitwirken. Und nicht zuletzt waren wir in der letzten Legislatur in der Verantwortung. Wir konnten also auch echte Politik noch mitgestalten, also vernünftige Rahmenbedingungen beim Bauen, bei einer nicht überzogenen Umwelt- und nicht überzogenen Klimaschutzpolitik. Das sind die Punkte, woran ich mitgearbeitet habe.
Wie gesagt, Mario Vogt ist dann quasi Ihr Nachfolger gewesen. Der ist jetzt Ministerpräsident geworden.
Immer noch mein Nachfolger.
Der ist noch Ihr Nachfolger, ja. Genau. Er ist noch Landesparteichef. Ärgert man sich da eigentlich, wenn man sieht, dass die Chance groß war, Ministerpräsident zu werden, wenn man dann das Amt verlässt?
Nein, also ich hatte eine klare Fokussierung auf den Bund und hatte nicht beabsichtigt, als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen anzutreten. Und deswegen war es auch genau richtig und sinnvoll, dass wir diesen Wechsel vorgenommen haben. Also Mario Vogt, auch Landesvorsitzender der CDU, wurde, weil jedenfalls zwischen uns beiden schon sehr bald, aber auch insgesamt dann klar war, dass er unser Mann für Thüringen ist. Und es hat ja auch hervorragend funktioniert.
Also Arbeitsteilung, einmal Bund, einmal genau. Land und okay. Sie hatten 3-mal Ihren Wahlkreis in Folge direkt gewonnen in Westthüringen, sind beim letzten Mal, glaube ich, 2. geworden, hat Klaus Stöber das von der AfD das Mandat geholt, das Direktmandat. Und generell, wenn man auf diese Prognosekarte Deutschland guckt, wer gewinnt welche Wahlkreise, da ist eigentlich der komplette Osten mittlerweile fast blau. Was ist da passiert, dass die AfD Ihnen derart den Rang ablaufen konnte?
Ja, ich habe schon einmal vor einigen Jahren gesagt, die SED, PDS-Linkspartei, hat die Saat ausgebracht, die jetzt die AfD erntet, nämlich mit einer schlechten Laune, mit einer besonderen Stimmungslage bei uns in den neuen Bundesländern. Man muss, glaube ich, schon feststellen, dass wir in Mittel- und Ostdeutschland eine andere kulturelle Erfahrung haben, dass wir anders geprägt sind und dass natürlich nach wie vor auch sozioökonomische Unterschiede gibt. Der Osten ist ländlicher, er ist älter, er ist weniger akademisch. Und viele der Themen, die aus in Anführungszeichen westdeutschen Metropolen in die bundesdeutsche Politik eingespeist werden, mit denen können die Menschen bei uns in den neuen Bundesländern nicht viel anfangen. Also gerade Klimaschutz, moderne Formen des Zusammenlebens, der Sprache, Gendern und. Das sind alles Sachen, die im Osten eher auf Widerspruch stoßen.
Was hat das mit anderen Parteien als der CDU zu tun, die ja hier lange regiert hat?
Weil wir, ich habe es ja eben schon mal angesprochen,
Sie haben gesagt, die Saat.
Beginnend mit SED, PDS und Linke und jetzt AfD immer eine Systemopposition betrieben und bewirtschaftet wurde, wo anders als im Westen, wo man dann nicht unzufrieden mit der Regierung die Opposition wählt, sondern hier eher glaubt, dass das ganze System vielleicht schlecht sei und man dann eher so eine Art Systemopposition wählt. Ich glaube aber, es gibt kaum ein besseres System in der Welt als unsere soziale Marktwirtschaft, unsere freiheitliche Demokratie in Deutschland. Und für die lohnt sich's auch, in der Mitte des etablierten Parteienspektrums zu kämpfen und zu streiten.
Mit Bodo Ramelow ist ja dann ein linker Ministerpräsident geworden in Thüringen. Hat der gegen das System gearbeitet in seiner Regierungszeit?
Na, ich glaube, der Bodo Ramelow ist nicht repräsentativ für seine Partei. Und er ist noch nicht mal repräsentativ für die Mitglieder seiner Fraktion gewesen. Man muss ja schon auch feststellen, dass die Hälfte der Mitglieder der Linkspartei Mitglied sind seit vor 1990. Und die Linkspartei steht deswegen auch in ununterbrochener Tradition, auch in rechtlicher Identität mit der SED. Das muss man schon noch einmal wieder erinnernd erwähnen.
Da gibt es ja auch eine Brandmauer und so weiter, da kommen wir bestimmt nochmal zu. Aber ich verstehe jetzt den Schulterschluss nicht ganz, was das mit der AfD zu tun haben soll.
Beide Parteien, insbesondere bevor die Linkspartei hier in Thüringen in die Verantwortung gekommen ist, haben quasi die schlechte Laune bewirtschaftet. Sie haben behauptet, dass der Osten ständig benachteiligt würde, dass der Westen den Osten ausbeutet und. Und das ist Unsinn. Das würde ein Ministerpräsident Ramelow nachher nicht mehr sinnvollerweise betrieben haben. Hat er auch nicht. Aber das ist das gewesen, was die Linkspartei und die PDS vorher betrieben haben und was die AfD heute noch betreibt.
Das ist quasi Ihre Diagnose davon, dass die AfD innerhalb kurzer Zeit so stark werden konnte, gerade in Thüringen, dass Sie sagen, die PDS, die Linke, immer schlechte Stimmung gemacht und als sie dann in die Regierung gekommen sind, haben die damit aufgehört und dann hat den Leuten die schlechte Stimmung gefehlt. Und die haben sie bei der AfD gefunden?
Nein, wir haben die Situation, dass die Bürger im Osten mit dem Gesamtsystem unzufrieden sind. Und mit dieser Unzufriedenheit mit dem Gesamtsystem, das hat vorher die SED-PDS-Linkspartei eingesammelt. Das sieht man ja auch in den Wahlergebnissen. Aber der Protest ist natürlich jetzt nach rechts gewandert, auch weil die Linke zur Systempartei wurde. Sie ist in der Regierungsverantwortung für 10 Jahre gewesen, konnte das nicht mehr glaubhaft den potenziellen Wählern verkaufen und ist deswegen jetzt natürlich auch völlig unter die Räder gekommen. Viele Bürger im Osten sind in weitem Umfang unzufrieden mit der Politik insgesamt. Da ist sicherlich das Thema Migration ein so ein ganz, ganz wichtiges, auch ein Triggerthema. Aber wenn Sie sich umhören, werden Sie schon feststellen, dass viele Bürger insgesamt unzufrieden sind und sich auch nicht wiederfinden bei den Parteien der politischen Mitte.
Okay, dann auch vor dem Hintergrund, dass die AfD eine Partei der schlechten Laune unter anderem ist. Ich will Ihnen da jetzt nichts in den Mund legen, aber so klingt das ungefähr für mich. Schauen wir aufs Verhalten der CDU im Bundestag. Da gab es ja diese berühmt-berüchtigte Abstimmung mit der AfD eben, wo man AfD-Stimmen für eine Mehrheit in Kauf genommen hat. Würden Sie sagen, das war der richtige Schritt?
Also ich glaube, es ist richtig und notwendig, dass die Bürger eine Chance haben, innerhalb der etablierten Parteien, also in der politischen Mitte der Parteienlandschaft, auch deutliche Unterschiede wahrzunehmen. Und die sind jetzt wieder wahrnehmbar. Das war in den letzten Jahren häufig nicht der Fall. Ich erinnere an den Fachbegriff asymmetrische Wählerdemobilisierung. Das nutzt nicht den etablierten Parteien.
Das müssen Sie kurz erklären.
Ja, wir hatten mal einen Wahlkampf, wo die Idee war, man sollte keine strittigen Themen aufgreifen und nicht die falschen hinterm Ofen vorholen, sondern möglichst alles im Ungefähren belassen, keine große Polarisierung in der politischen Landschaft betreiben. Angela Merkel ist präsidentiell aufgetreten und war mit einem ganz großen Rückhalt in der Breitbevölkerung 2013 beinahe zu einer absoluten Mehrheit gekommen. Aber das hat halt einen Preis, nämlich, dass viele Bürger die Unterschiede zwischen den etablierten Parteien kaum noch wahrnehmen. Das ist ja das, was ich auch gerade versucht habe zu sagen. Die Leute sehen den Unterschied nicht mehr zwischen Regierung und Opposition und sind in ihrer Unzufriedenheit gegen alles und versuchen dann auch gegen diese etablierten Parteien ihre Stimmen dann irgendwo Wirksamkeit zu verschaffen, ganz links oder ganz rechts. Und deswegen glaube ich, dass es gut und dass es sinnvoll ist, dass innerhalb der etablierten Parteien große Unterschiede wahrnehmbar sind, zum Beispiel in der Migrationspolitik. Ich glaube, das tut unserer Demokratie gut, dass es erhebliche Unterschiede, wahrnehmbare Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen CDU und SPD. Und von daher finde ich, abgesehen, dass ich inhaltlich natürlich es für richtig halte, dass wir zu Recht und Ordnung kommen, auch unter politischen, also unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten, diese Auseinandersetzung für notwendig.
Die Argumentation halten ja viele für schlüssig. Dann stellt sich aber die Frage, warum hat man das nicht direkt nach dem Ampel ausgemacht, sondern sagt erst, wir machen das nicht? Weil diese Diagnose muss ja vorher schon da gewesen sein, die lag ja auf dem Tisch.
Na, die Position, die wir vertreten haben, ist keine neue Position. Wir haben nach der letzten, man muss sagen, desaströs verlorenen Bundestagswahl nicht nur personell neu aufgestellt, sondern wir haben uns auch inhaltlich rejustiert, nämlich auf die Position, die traditionell die CDU immer vertreten hat, zum Beispiel bei Recht und Ordnung. Und wir haben
Positionen liegen ja klar auf dem Tisch. Nur ja. Die Frage ist ja, warum macht man dann erst diesen Schlingerkurs und sagt nach dem
Aus? Das war kein Schlingerkurs.
War der Schlingerkurs bei Excellence. Erst sagen wir machen es nicht und machen es dann doch.
Wir haben eine inhaltlich klare Positionierung seit gut 2 Jahren gemeinsam mit der CSU, wo es ja auch durchaus in der Vergangenheit Unterschiede gab, haben ein gemeinsames Papier auch mit der CSU, Humanität und Ordnung. So, der Unterschied ist, dass natürlich in den letzten Jahren und auch Anfang diesen Jahres Dinge passiert sind, die ein einfaches Weiter-so nicht mehr sich rechtfertigen lassen. Und dass wir auch nicht abwarten können, bis irgendwann neue Regierungsbildung kommen, sondern ich glaube, die Bürger haben ein berechtigtes Interesse, dass man Missstände nicht nur anspricht, sondern auch versucht zu korrigieren. Und genau das haben wir versucht vor 2 Wochen.
Genau, die Frage war ja auch nicht nach der Position, sondern quasi nach dem Step, das in den Bundestag zu bringen.
Das habe ich ja gerade geschildert.
Nee, Sie haben mir die Position nochmal geschildert. Die Frage, Und dann müsste man ja, wenn man diese Position so vertritt und diese Diagnose hat, müsste man ja relativ zügig danach solche Anträge zur Abstimmung stellen. Und nicht erst nochmal warten.
Das haben wir getan. Der Antrag war ja von uns schon diese inhaltlichen Positionen waren schon mehrfach
im September wurde das Gesetz, glaube ich, schon mal.
Mehrfach in den Deutschen Bundestag.
Das war noch vor dem Ampelbruch.
Ja, aber das war nur eines von verschiedenen Gesetzen, das wir in den Deutschen Bundestag eingebracht hatten. Dass wir über dieses jetzt diskutieren, liegt daran, dass es eine Chance gehabt hätte, eine Mehrheit zu finden, weil die Ampel zerbrochen ist und weite Teile der FDP zugestimmt haben. Diese inhaltliche Positionierung haben wir selbstverständlich schon vorher mit verschiedenen Gesetzentwürfen und Entschließungsanträgen in den Deutschen Bundestag eingebracht. Die haben nur auch bei Ihnen keine große Aufmerksamkeit errungen, weil wir natürlich als Opposition damit gescheitert sind, keine Mehrheit bekommen haben. Aber es ist mitnichten das erste Mal gewesen, dass wir versucht haben, diese Position in den Deutschen Bundestag einzubringen, und wir haben sie auch schon in der Vergangenheit zur Abstimmung gebracht.
Das ist bekannt, das wurde auch berichtet. Die Frage ist aber, warum stellt sich Friedrich Merz nach dem Ampelbruch hin und sagt, wir werden keinen Antrag in den Bundestag oder ein Gesetzesvorhaben in den Bundestag bringen, wo die Chance besteht, dass eine Mehrheit nur durch AfD-Stimmen erzielt werden kann. Und dann macht man das ein paar Wochen später doch. Ja, da sind Sachen passiert und das ist auch schlüssig, aber wenn Sie vorher sagen, man muss einen Unterschied zwischen den Parteien erkennen und macht dann erst A und dann doch B, warum macht man nicht gleich diesen Antrag, wenn man diese Position hat?
Weil ich glaube, dass wir nach Magdeburg und nach Aschaffenburg eine Situation haben, wo aus unserer Sicht zwingend Handeln jetzt notwendig war und auch dringendes Handeln notwendig war. Und deswegen ist es aus unserer Sicht richtig und notwendig gewesen, dass wir den Bürgern zeigen, dass wir handeln wollen und auch handeln können. Und ich glaube, wie gesagt, dass es gut ist, dass man die unterschiedlichen Position wahrnimmt, und der Bürger hat die Gelegenheit, jetzt auch im etablierten Parteienspektrum mit seiner eigenen unterschiedlichen Positionierung sich da auch bei der Wahl zu positionieren.
Wir haben jetzt eben schon mal so ein bisschen durchgehört, gewisse Kritik an Angela Merkel, die hat sich ja auch zu der ganzen Thematik geäußert. Wie bewerten Sie grundsätzlich den Auftritt von Angela Merkel, dass sie sich jetzt bei dieser Thematik und rund um das Thema Brandmauer so klar geäußert hat und das als Fehler bezeichnet hat?
Also ich glaube, dass neben natürlich viele Menschen sehr interessiert war, und das ist natürlich keine besondere Hilfe für meine Partei und schon gar nicht für Friedrich Merz. Journalisten freuen sich darüber, wenn solche etablierten Persönlichkeiten auch aus der eigenen Partei heraus dann dazwischen grätschen. Ich glaube aber, es ist legitim, eine Position wie Angela Merkel zu vertreten. Das ist aber nicht die Position, die mehrheitlich von uns als CDU vertreten wird und die auch mehrheitlich auch von Angela Merkel selbst vor 2015 auch nicht von der CDU vertreten wurde. Das heißt, wir als CDU sind konsistent in der Position, die wir vor 2015 hatten. Und auch jetzt sind wir uns als CDU sehr einig, was unsere eigene Position ist, nämlich Humanität, aber auch Ordnung. Angela Merkel sieht es anders, das steht ihr zu.
Gibt ja auch durchaus Experten, Beobachter, Psychologen, die sagen, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass Angela Merkel sich da nochmal zu Wort gemeldet hat in der Art und Weise, weil das vielleicht auch nochmal die Emanzipation von Merkel darlegt und eben wieder diesen Unterschied zwischen Regierung und Opposition nochmal deutlicher zeigt. Also das ist so quasi der psychologische Effekt, der beim Wähler ausgelöst wird.
Das mag sein. Gewünscht von uns war die Kritik von Angela Merkel nicht. Wir haben sie jedenfalls nicht bestellt.
Verstehe. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückblicken. Auch damit die Hörer das noch mal einordnen können. Abstimmungen mit der AfD sind ja jetzt nicht unbedingt komplett neu. Jetzt noch mal ein bisschen anderer Drive drin. Aber so eine der ersten, die wirklich bundesweit Aufmerksamkeit erlangt hat, war ja die Wahl damals Thomas Kemmerich Ministerpräsident, AfD, CDU, FDP. Die Stimmen haben dafür ausgereicht. Sie hatten damals Thomas Kemmerich gratuliert, was in der Partei für große Kritik gesorgt hat. Würden Sie es nochmal machen oder hat sich Ihre Meinung jetzt im Laufe der Jahre, wird ja viel darüber berichtet, auch nochmal geändert?
Also wohl wissend, dass ich für eine banale Gratulation mein Amt verlieren würde, würde ich natürlich nicht öffentlich gratulieren. Ich habe aber trotz dieser Umstände nie meine eigene Gratulation relativiert. Ich habe sie auch anders als andere nicht gelöscht. Ich stehe dazu. Ich habe dem demokratisch gewählten Ministerpräsidenten in Thüringen zu seiner Wahl gratuliert. Und daran finde ich auch 0,0 auszusetzen.
Fanden Sie es gerechtfertigt dann, den Job deshalb zu verlieren oder den Posten?
Naja, warum musste ich damals gehen? Weil, das erinnern vielleicht die meisten nicht mehr, wir unmittelbar vor der Corona-Zeit waren und die SPD mit Unterstützung von Kevin Kühnert zwei neue Parteivorsitzende gewählt hatte mit der Ansage Nikolaus Kroko aus. Also die suchten quasi den Casus Belli, um aus der Koalition auszusteigen. Und die SPD wäre aus der Koalition ausgestiegen. Angela Merkel hatte mich, ich war ja auf einer Dienstreise in Japan, angerufen, unmittelbar vor einem Koalitionsausschuss. Und es war ihr klar, die letzte Regierung Merkel stand in dem großen Risiko, vorzeitig beendet zu werden, weil die SPD aussteigt, wenn sie nicht irgendwelche Konsequenzen zieht. Und die einzige Konsequenz, politische Persönlichkeit, der sie handhabbar wurde, das war ich. Und dann musste ich mein Amt aufgeben.
Wegen eben dieser öffentlichen Gratulation.
Genau. Also in Thüringen waren ja meine Kollegen aus dem Landtag etwas renitenter, wie ich finde, auch nicht ganz zu Unrecht. Auch das Bundesverfassungsgericht hat nachher Angela Merkel bescheinigt, dass es ihr als Bundeskanzlerin nicht zusteht, zu fordern, dass eine Wahl rückgängig gemacht werden muss. Also das war aus meiner Sicht nicht alles nur ideal und hilfreich.
Jetzt hat ja das Abstimmungsverhalten da für jede Menge Kritik gesorgt. Ist ja aber nicht ausgeschlossen, dass das künftig nicht nochmal passiert, so in der Art. Jetzt haben wir auch im Thüringer Landtag eine Pattsituation. Die aktuelle Brombeer-Regierung hat keine eigene Mehrheit, ist angewiesen auf Stimmen aus der Opposition. Wie würden Sie das bewerten für den Thüringer Landtag? Ist das, sagen wir mal, in Ordnung, mit Stimmen der AfD da eine Mehrheit zu kriegen und erstmal zu kriegen überhaupt?
Also erstmal kann das passieren, dass wenn man einen eigenen Antrag stellt, dass auch diejenigen zustimmen, um deren Zustimmung man gar nicht buhlt. Das diskreditiert aber doch nicht den eigenen Antrag und nicht die eigene inhaltliche Positionierung. Das hat ja offenkundig auch die SPD, die Linke und die Grünen in der letzten Legislatur in Thüringen so gesehen, die in 58 Abstimmungen gemeinsam mit der AfD zusammen Mehrheiten bekommen haben und sogar Gesetze auch nur mit Hilfe der AfD-Stimmen geändert haben, zum Beispiel die Thüringer Kommunalordnung. Und deswegen finde ich es zum Teil heuchlerisch, wie manche Parteien jetzt auch auf politischer Ebene in Berlin den Eindruck erwecken, dass eine Zusammenabstimmung eine Zusammenarbeit wäre. Das ist es mitnichten.
Das heißt, die Mehrheit zu kriegen, ist in Ordnung. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch im Thüringer Landtag die Situation, dass es da so eine Art, naja, Vertrag, mündliche Vereinbarung gibt zwischen Brombeer-Regierung und Linke, die gesagt haben, wir wollen vorher Gesetze, wenn ihr sie in den Landtag einbringt, da drüber gucken, dann und unsere Kompromisse mit einbringen, dann stimmen wir dazu. Da war die Vereinbarung, dass die Gesetze aber nicht an die AfD gehen. Das heißt, keine aktive Zusammenarbeit in dem Sinne mit der AfD. Man nimmt zwar Stimmen von der AfD in Kauf, aber man geht jetzt nicht aktiv auf die AfD zu und gibt beispielsweise vorher Gesetze mit rein.
Na, das haben Sie falsch verstanden. Es ist in der Regierungsvereinbarung ein sogenanntes prälegislatives Konsultationsverfahren vorgesehen, in dem alle Fraktionen des Thüringer Landtages, auch die der Opposition, also auch Linke und AfD.
Richtig, aber vor der Ministerpräsidentenwahl gab es dann ja noch die Vereinbarung. Daran hat ja am Ende die Linke so ein bisschen abhängig gemacht, ob sie Mario Vogt zum Ministerpräsidenten mitwählt oder nicht.
Ja, aber es gibt eine, sag mal, Abstimmung zwischen den Geschäftsführern der Fraktionen, wie man das Prozedere der Arbeit im Thüringer Landtag koordiniert. Es gibt also keine vertragliche Vereinbarung mit der Linkspartei, sondern eine Abstimmung, wie man die Arbeit im Landtag koordiniert. Also zum Beispiel das Aufsetzen der Tagesordnung, wann und wie Gesetze beraten werden und ähnliches. Und es ist doch völlig klar, dass in Anbetracht dieser Opposition in Thüringen, also AfD und Linke, es relativ unwahrscheinlich ist, dass man jeweils auf die einen oder jeweils auf die anderen genau blicken muss, um eine Mehrheit zu bekommen, sondern dass die gemeinsam eine Position haben gegen die Regierung, ist eher unwahrscheinlich. Mario Vogt sagt deswegen ja auch immer, die Mehrheit im Thüringer Landtag würde nicht durch ein Additions-, sondern durch ein Subtraktionsverfahren ermittelt werden. Also man muss gucken, wer überhaupt dabei ist, dafür oder dagegen. Und auch die letzte Regierung hat mit 4 Abgeordneten unter der Mehrheit es geschafft, viele, viele Gesetze zu beschließen. Das heißt, wir müssen gar nicht als CDU darauf schauen, wer stimmt zu in der Opposition, AfD oder Linke, sondern wir müssen unsere eigene Position vertreten, dass die einheitlich alle gemeinsam gegen die Regierung sind. Das ist ja wahrscheinlich nicht so ausgeprägt.
Sie sind der erste CDUler, der was Positives über Rot-Rot-Grün gesagt hat hier. Also das ist auch gut, auch eine Erkenntnis.
Um da nochmal auf die Bundesebene zurückzukommen, das heißt, wenn auch da ist ja so ein bisschen unklar jetzt noch vor der Wahl, wie kommen da jetzt Mehrheiten zustande, wer überhaupt mit wem und so weiter und so fort. Künftig im Bundestag, wenn die CDU da Gesetze einbringen möchte oder einbringt, wäre das für sie also, sagen wir mal, keine Hürde, kein Problem, wenn die AfD da zustimmen würde. Dann wäre das kein Skandal, wie das jetzt im Moment der Fall ist.
Also, da muss man nochmal mit eventuellen Missverständnissen aufräumen, die vielleicht auch Sie haben. Es ist völlig klar, wir als CDU stehen für eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht zur Verfügung. Die AfD hofft ja auf die große blaue Welle aus dem Osten. Die CDU-Kandidaten sind die einzigen, die, wenn überhaupt, eine Chance haben, im Osten gegen die AfD auch Wahlkreise zu gewinnen. Das zeichnet sich momentan überwiegend nicht ab. Aber wenn überhaupt, sind wir als CDU diejenigen, die da gegen die AfD anstehen, gerade im Osten. Auf Bundesebene wird es doch so sein, dass nach der Bundestagswahl sich eine Mehrheit für die Bildung einer neuen Regierung findet. Und diese Mehrheit wird künftig gemeinsam einheitlich abstimmen. Und dann ist es egal, ob die Opposition zustimmt oder nicht zustimmt. Die Regierung wird dann eine eigene Mehrheit der sie tragenden Koalitionsfraktionen haben. Das heißt, die AfD wird nach der Bundestagswahl auf Bundesebene keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr haben.
Nächstes Thema. Schauen wir mal auf die Wirtschaft. Das müsste was Angenehmeres vielleicht. Sie hatten sich auch gerade als Ostbeauftragter für die Wirtschaft stark gemacht. Jetzt scheint da kurz vor 12, für manche schon kurz nach 12 zu sein. Es gab diesen Wirtschaftswarntag vor einiger Zeit, wo auch der Verband der Wirtschaft Thüringens mitgemacht hat. Welche Maßnahmen würden Sie jetzt mit vorantreiben, um die Sorge in der Thüringer Wirtschaft zu lindern?
Also in der Tat, um unsere Wirtschaft steht es sehr schlecht. Wir gehen ins dritte Jahr ohne Wachstum, sogar eine Rezession ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Und das hat natürlich ganz praktische Auswirkungen auch für die Menschen bei uns im Land in Thüringen. Also gerade in meiner Heimatregion, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, gibt es viele in der Eisenacher Region, im Wartburgkreis, gibt es viele Jobs im Automotive-Bereich. Und das liegt natürlich daran, dass wir insgesamt häufig nicht mehr international wettbewerbsfähig sind. Das gilt auch für den Maschinenbau, das gilt für die Stahlbranche, das gilt für die Chemie- und Pharmaindustrie. Und wir sind in vielen Bereichen einfach zu teuer. Und der Bundeskanzler sagt ja immer, ja, er sei nicht schuld an dem Krieg in der Ukraine. Das hat auch niemand behauptet. Aber die letzte Regierung ist schon verantwortlich für die Rahmenbedingungen in Deutschland. Und dass es andere Länder um uns herum geschafft haben, nach dem ersten Schock, auch nach dem ersten Energiepreisschock, sich wieder zu berappeln und auch wieder Wachstumsraten zu haben, anders als wir, das ist schon die Verantwortung der aktuellen Regierung. Und dazu gehört unter anderem, dass man zu wenig pragmatisch beim Thema Klimaschutz und beim Thema Energiepolitik sich aufgestellt hat, Stichpunkt Kernkraftwerke und.
Genau, das so zum großen Ganzen. Vielleicht können wir es mal konkret machen für Ihre Region in Eisenach, wo eben die Autozulieferer mal so groß waren. Die Autozulieferer waren in Thüringen mal der stärkste Wirtschaftszweig. Jetzt gehen da viele, viele Jobs verloren. Was müsste eine Bundesregierung machen, um da anzusetzen?
Also ich habe es ja schon gesagt, die Rahmenbedingungen im Allgemeinen, vor allem auch
Energie, genau, die Rahmenbedingungen
Energiepreise zum Beispiel. Also wir wollen zum Beispiel die Stromsteuer um 5 Cent senken. Wir wollen eine pragmatischere Energiepolitik haben. Wir brauchen Energie und deswegen müssen wir, bevor wir irgendwelche Energieerzeugungsformen vom Markt nehmen, abschalten, sicherstellen, dass wir genug andere, auch genug bezahlbare andere haben. Also da werden wir sehr viel pragmatischer damit umgehen. Und am Ende, darf man nicht unterschätzen, haben viele Unternehmen und auch viele Verbraucher kein Vertrauen im Moment. Und ich glaube, wenn das Vertrauen zurückkehrt, werden die Unternehmen und auch die Menschen wieder Geld in die Hand nehmen und dann geht's auch wieder aufwärts.
War es jetzt, um wirklich mal bei den Autozulieferern zu bleiben, nicht auch so, dass viele dieser Betriebe analoge Gegenstände hergestellt hatten, Tacho zum Beispiel, und jetzt immer mehr ins Digitale abgedriftet wird und quasi die großen Arbeitgeber dann gesagt haben, das brauchen wir nicht mehr, und dann war das Werk halt weg? Ist also die Frage, müssen wir da mehr mit der Zeit gehen in Thüringen?
Also das meiste an einem Auto ist immer noch analog. Was wir in Thüringen auch haben, ist, dass Elektrofahrzeuge hergestellt werden, zum Beispiel in Eisenach
von Opel.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass viele der Zulieferer Unternehmen im Bereich des klassischen Verbrennermotors unterwegs sind. Ne? Also wenn Sie sich anschauen, Mercedes in Sömmerdahl, oder auch große Zulieferbetriebe in der Eisenacher Region, die für Kurbelwellen, für Abgas-Nachbehandlungssysteme und in der Produktion tätig waren. Die haben jetzt alle große Schwierigkeiten. Und es ist ja nicht nur so, dass zu wenig Elektroautos verkauft werden. Es werden insgesamt sehr wenig Autos verkauft in Deutschland, weil einfach kein Marktvertrauen da ist. Die Unternehmen investieren nicht und die Privaten und auch die Unternehmen, die Autos kaufen, machen das momentan nicht. Sie warten ab, sie sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es nächste Jahr wird. Deswegen glaube ich, dass wir insgesamt unsere Wirtschaft wieder voranbringen müssen, damit es bergauf geht. Mit allen Möglichkeiten, auch in der Automobilindustrie, sowohl für den Verbrennermotor als auch für den Elektromotor.
Genau, jetzt ist schauen wir jetzt mal auf den Verbraucher in dem Zusammenhang, wenn wir gerade bei Autos sind, das wollte ich eigentlich erst später drauf kommen. Sie sagen, die Strompreise sollen sinken, die Netzentgelte sollen sinken, da würden Sie quasi entlasten. Gleichzeitig sagen Sie, ist im Bundestag vor 2 Wochen, glaube ich, beschlossen worden, dass der CO2-Preis steigen soll, wo der ADAC sagt, ab 2027 kostet der Liter super 38 Cent mehr. Welche Zukunft hat denn dann das normale Auto noch, der Verbrenner?
Also die Zahlen, die da gelegentlich jetzt angesprochen werden, die stimmen nicht.
Wie viel sind's?
Wir werden nächstes Jahr zum Beispiel eine Preissteigerung haben von etwa 3 Cent. Wir haben ja einen CO2-Bepreisungspfad eingeschlagen, schon vor Jahren. Was sich ändern wird, ist, dass nicht nur wir in Deutschland alleine, sondern dass wir in der gesamten Europäischen Union künftig CO2 bepreisen werden. Das heißt, wir in Deutschland sind eben nicht mehr benachteiligt im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern. Und wir werden sicherstellen, dass es keine Überforderungen für die deutschen Verbraucher gibt oder für die deutsche Industrie gibt. Wir werden aber ganz klar sagen, wir wollen Klimaschutz, aber pragmatisch so, dass er funktioniert, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher und Industrie nicht überfordert.
Sie haben die Preissteigerungen für 2026 genannt und für 2027?
Für 2027 gibt es einen Marktpreis, der von uns begleitet wird, dass wir, falls die Preise stärker steigen, diese Summen zurückgegeben werden an die Verbraucher. Mit dem sogenannten Klimageld, das hatte auch die jetzige Koalition schon versprochen, aber nicht eingehalten.
Wie hoch soll das sein?
Das ist ein Marktpreis, das Klimageld, das kommt darauf an, wie viel nachher eingespielt wird. Also unsere Idee ist, den Betrag an die Bürger zurückzugeben. Das heißt, es gibt ein Nullsummenspiel, aber derjenige, der sich klimafreundlicher verhält, der wird sich finanziell besser stellen.
Heißt Elektroauto?
Oder das kann jetzt Elektroauto heißen, es kann aber auch heißen, dass man in seinem Verbrenner, in seinem klassischen Verbrennerfahrzeug einen fortschrittlichen Biokraftstoff nutzt. Oder dass man perspektivisch in seinem Verbrennerfahrzeug auch einen synthetischen Kraftstoff benutzt. Wir sagen ja, wir wollen eine Technologieoffenheit, wir wollen nicht Technologien verbieten. Deswegen sagen wir auch, das Heizungsgesetz in seiner alten Form soll weg. Es macht keinen Sinn aus unserer Sicht, bestimmte Dinge nicht mehr zu erlauben, sondern unser Ziel ist es, dass es umwelt- und klimafreundlich ist. Und die Wege dahin, die können eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel, ich war heute Morgen bei einer Biogasanlage. Wenn Biogas ins Netz eingespeist wird, ist das genauso freundlich wie eine Wärmepumpe, aber möglicherweise mit sehr viel weniger finanziellen Aufwendungen verbunden, wenn man in der bestehenden Infrastruktur mit der bestehenden Heizung auch einfach ein anderes Gas oder einen anderen Kraftstoff verwenden kann. Es gilt fürs Auto, es gilt für die Industrie, es gilt für die Wärme.
Ein Vorwurf, der der CDU jetzt auch in vielen Talkshows zuletzt häufig gemacht wurde, ist, dass sie ihr Wahlprogramm nicht gegenfinanziert haben, dass da irgendwie über 100 Milliarden fehlen, keiner weiß, wo das Geld herkommt und dann stellt sich Friedrich Merz im Kanzlerduell hin und sagen, wir kurbeln die Wirtschaft derart an, dass so das Geld quasi reinkommt und die Steuereinnahmen sprudeln. Wie realistisch ist das?
Also wenn man, wie der Bundeskanzler Scholz glaubt, mit einem Weiter-so zurechtkommen zu können, dann würde das nicht funktionieren.
Okay, und jetzt wie realistisch ist das, was die CDU vorhat?
Das ist sehr realistisch. Wir brauchen Wirtschaftswachstum und wir können Wirtschaftswachstum auch generieren. Das sehen wir auch an unseren Nachbarländern. Und wir sagen auch ganz klar, wir wollen erstens in mehreren Schritten zum Beispiel steuerliche Entlastung auf den Weg bringen, dass sie auch absehbar sind, dass sie auch Anreize zum Beispiel für die Wirtschaft geben, zu investieren. Und wir werden aber auch Prioritäten setzen müssen. Stichpunkt Bürgergeld. Wir geben auf nahezu allen staatlichen Haushaltsebenen Bund, Länder, Kommunen 2/3 etwa für soziale Leistungen aus.
Und wie viel lässt sich da aus CDU-Sicht sparen?
Milliarden.
Wie viele?
Etwa 10.
Etwa 10.
Oh ja, so und dann, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, wenn wir in Schritten eine Steuerentlastung nur vornehmen, wenn wir sicherstellen, dass auch in unseren Haushalten auf Bundesebene, auf Landesebene, aber das gilt auch und vor allem für die sozialen Sicherungssysteme, auch wirklich wieder mehr Geld reinkommt, dann macht es die Sache viel, viel einfacher, auch für Rentenerhöhungen, es macht es viel, viel einfacher für die Finanzierung der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung. Also wir brauchen ein vernünftiges Wirtschaftswachstum, um unser Land vernünftig finanzieren zu können.
Wie schnell kann das gehen, dass wir da ein nennenswertes Wachstum bekommen?
Ich glaube, das kann sehr schnell gehen.
Heißt ein Jahr, zwei oder
wo sind wir da ungefähr? Ich glaube, das kann bereits im ersten Jahr gelingen. Wir kennen ja den Spruch von Ludwig Erhard, 50% von Wirtschaft ist Psychologie.
Wenn es reicht heutzutage, ne?
Momentan gibt es ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Unternehmer, die darüber nachdenken, ihre Produktion zu verlagern, die sagen, sie investieren nicht neu und die regelrecht sehnsüchtig darauf warten, dass ihnen positive Signale von Bundesebene gesandt werden. Und die, glaube ich, wenn sie die berechtigte Erwartung haben, dass wieder pragmatisch vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht wird, ohne überbordende Belastungen, dass dann auch eine Investitionswelle losgeht und wir dann auch relativ schnell wieder ein Wirtschaftswachstum bekommen.
Jetzt haben wir schon über Entlastungen gesprochen oder zumindest was von Entlastungen gehört. In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, ich lese das jetzt mal vor, wir entlasten vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Jetzt haben schlaue Wirtschaftsforscher vom ZEW, also dem Mannheimer Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung, sich das Wahlprogramm mal angeschaut. Das haben sie mit allen Wahlprogrammen aller Parteien gemacht und das Ganze mal durchgerechnet. Und die kommen zum Ergebnis, würde das Wahlprogramm der CDU so umgesetzt, dann würde eine Familie mit 40.000 Euro im Jahr um 300 Euro entlastet. Das ist erstmal, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, ist ziemlich wenig. Und zweitens, eine Familie mit 80.000 Euro im Jahr würde mit 1.440 Euro entlastet. Das heißt, eine Familie mit höherem Einkommen würde mehr entlastet. Wie passt das damit zusammen, dass man sagt, man entlastet vor allem Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen?
Jetzt bin ich ja von Beruf Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Also eine Familie mit einem Familieneinkommen von 40.000 Euro wird ja wahrscheinlich kaum Steuern zahlen. Dir wird die steuerliche Belastung sehr, sehr niedrig sein. Das heißt, die steuerliche Entlastung bei Geringverdienern fällt immer, denknotwendig immer niedriger aus als bei denjenigen, die mehr verdienen und ohnehin schon viel Steuern zahlen. Wichtiger ist deswegen, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, wir brauchen eine gute Entwicklung auch bei den sozialen Sicherungssystemen, weil dort schon der Geringstverdiener sofort belastet wird, etwa mit dem Beitrag zur Rentenversicherung, mit dem Beitrag zur Krankenversicherung, mit dem Beitrag zur Pflege und zur Arbeitslosenversicherung. Und wir brauchen eine vernünftig funktionierende Wirtschaft, dass wir dort nicht weiter eine Kostenbelastung haben, die ja etwa 40% der aktuellen Arbeitskosten sind, viel, viel mehr als für die Geringverdiener die Steuern. Also dort ist die große Chance, bei den Geringverdienern echte Entlastung hinzubekommen, nicht bei den Steuern. Die Geringverdiener, also was Sie gerade gesagt haben, eine Familie mit 40.000 Euro Einkommen, ich könnte es Ihnen nicht genau aus dem Kopf sagen, aber die zahlen ja im Jahr ganz wenig Steuern. Also 1.000, 2.000, ich müsste genau ausrechnen, aber viel mehr ist es nicht.
Aber ist es dann nicht unehrlich? Und der Satz, den der Basti gerade vorgelesen hat, das ist der erste fettgedruckte Satz in Ihrem Wahlprogramm. Dann zu sagen, wir entlasten vor allem Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen und dann werden aber sogar Familien mit deutlich höherem Einkommen prozentual mehr entlastet als Familien mit niedrigem Einkommen. Dann passt das ja für die Menschen, die das lesen, nicht zusammen.
Für die meisten Menschen mit niedrigen Einkünften ist doch die größte Belastung nicht die Steuer, die größte Belastung sind die Sozialabgaben. Dort ist das Thema, wo wir vernünftig uns aufstellen müssen. Dort ist die ganz große Belastung des Faktors Arbeit.
Okay, das heißt, da kommt nochmal Entlastung dazu?
Genau, also ich glaube, wir müssen zum Beispiel gerade Familien privilegierter behandeln bei zum Beispiel dem Thema Rentenversicherung, dass es da auch einen Bonus gibt, wie es heute schon auch einen gibt der Krankenversicherung. Ich finde, Familien mit Kindern sollte man dort in diesen sozialen Sicherungssystemen noch stärker entlasten, weil es auch diejenigen sind, die finanziell am stärksten herausgefordert sind. Also Familien mit Kindern sind diejenigen, die finanziell die größten Schwierigkeiten haben. Es wird ja immer viel über die Rentner gesprochen. Aber die Rentner, gerade in den alten Bundesländern, sind ja häufig eher eine sehr wohlhabende Schicht. Also Familien mit Kindern sind diejenigen, wo wir die Entlastung auf den Weg bringen müssen.
Wie viel kommt denn da noch dazu dann bei den 40.000 Euro? Wir haben die 300 Euro auf der Habenseite und dann sagen Sie, da kommen noch Sozialversicherungsentlastungen dazu.
Ja, was wir momentan erleben, ist ja, dass die Sozialabgaben steigen. Und das betrifft die Leute mehr als die Steuer. Wie gesagt, 40% etwa der Lohnkosten sind Sozialabgaben. Und deswegen müssen wir dort bei den Sozialabgaben, bei der Krankenversicherung, bei der Rentenversicherung, bei der Pflegeversicherung schauen, dass das nicht durch die Decke geht. Und wie gesagt, die Privilegierung.
Also den Trend bremsen, sagen wir es mal so.
Und Privilegierung für Familien. Also für Kinder. Also wer Kinder hat, muss privilegiert werden, weil das ein Mehrwert ist für die Gesellschaft, auch für die dauerhafte Finanzierung, zum Beispiel der Rentenversicherung, die nur in Anführungszeichen mit der heutigen Form der Mütterrentenpunkte nicht ausreichend abgebildet ist.
Aber eine Zahl haben Sie jetzt nicht noch dazu?
Nein, wir wollen aber, dass die Geringverdiener entlastet werden, dass die mehr Luft zum Atmen haben.
Okay, dann gehen wir mal weiter im Wahlprogramm. Der nächste fettgedruckte Satz. Wir stellen Überstundenzuschläge bei Vollzeitarbeit steuerfrei. Wer freiwillig mehr arbeiten will, soll mehr Netto vom Brutto haben. Das klingt ja erstmal ganz, ganz schön, aber
ist jetzt, auch schön.
Genau, jetzt haben wir aber ja in Deutschland die Realität, dass über die Hälfte der Überstunden gar nicht bezahlt wird. Gibt es da einen Hebel, wie man da vielleicht eher hingeht, als zu sagen, naja, wir wollen Überstunden steuerfrei, der erste
Zuschläge.
Schritt. Genau, Zuschläge. Der erste Schritt muss doch da eigentlich erstmal sein, dass Überstunden überhaupt erst bezahlt werden.
Also nächstes Mal muss man feststellen, dass wir in einer Situation sind, wo es sich für manche schlicht nicht lohnt, mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen. Weil wenn Sie dann am Ende des Monats schauen, Sie verdienen 100 mehr, wie viel dürfen Sie davon behalten? Relativ wenig, weil die Sozialabgaben kommen, die ich schon erwähnt habe, und eben die steuerlichen Belastungen. Und deswegen sagen wir, es muss auf jeden Fall immer attraktiver sein, etwas zu leisten, zu arbeiten. Das ist auch unser Thema beim Thema und unser Anliegen beim Thema Bürgergeld, wo wir sagen, das soll in seiner heutigen Form abgeschafft werden, weil wir wollen, dass derjenige, der Arbeit, mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Und selbstverständlich muss die geleistete Arbeit vernünftig bezahlt werden. In einem Arbeitsmarkt, wo wir kaum noch auf Arbeitskräfte zugreifen können, wird sich die Position des Arbeitnehmers doch nicht verschlechtern, sondern weiter verbessern, der also auch fordern kann. Wir müssen es aber auch hinbekommen, dass möglichst viel gearbeitet wird. Wir Deutschen arbeiten in Summe zu wenig. Und dass eine Firma Stihl ihre Produktion aus Deutschland jetzt in die Schweiz verlagert, liegt ja nicht daran, dass wir in Deutschland zu hochpreisig im Vergleich zur Schweiz sind, sondern dass die Abgabenbelastung, dass das Ganze drumherum dort einfach nicht mehr attraktiv ist. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir ein international attraktiver Standort sind für Unternehmen, aber auch für unsere eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zum Schluss würden wir gerne nochmal über das Thema Migration mit Ihnen sprechen.
Sehr gerne.
Haben wir uns fürs Finale aufgehoben.
Großes Finale.
Grundsätzlich die Positionen der CDU, die sind ja bekannt, die liegen auf dem Tisch. Hat man ja im Bundestag zur Abstimmung gebracht. Nach der Bundestagswahl, das haben Sie auch schon gesagt, wird man einen Koalitionspartner brauchen. So wie im Moment geflirtet wird von beiden Seiten, schätzen wir vielleicht, dass es die SPD werden könnte, die nicht mit allen Punkten, die die CDU aufstellt, d'accord geht. Wo wären Sie zu Zugeständnissen bereit?
Also ich glaube, es wäre falsch, in einem Wahlkampf über Zugeständnisse zu reden. Wir haben unsere Position, die wir versuchen, den Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen. Da Sie aber die SPD angesprochen haben, bei dem Gesetz, wo es vor 2 Wochen ein Riesendrama gab und der Untergang des Abendlandes schon proklamiert wurde, will ich nur mal darauf hinweisen, alle drei Punkte, die in diesem Gesetz geändert wurden, nämlich erstens die Wiedereinführung des Passuses, das im Aufenthaltsgesetz das Ziel ist, Zuwanderung nicht nur zu steuern, sondern jetzt wieder auch zu begrenzen. Ein Punkt ist, den wir schon einmal gemeinsam mit der SPD beschlossen hatten, wo die Forderung der Bundespolizei, mehr Kompetenzen, mehr Rechte einzuräumen, damit sie besser in der Lage ist, bei der Rückführung auch Haftanträge zu stellen und Ähnliches. Das ist eine Forderung, die SPD-Ministerpräsidenten alle einstimmig an die Bundesregierung gerichtet haben. Und der letzte Punkt war, den Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten auszusetzen. Auch das ein Punkt, den die SPD selbst vertritt. Also, in der Sache, glaube ich, sind wir mit der SPD jedenfalls in den migrationspolitischen Themen überhaupt nicht weit auseinander. Die SPD-Ministerpräsidenten haben sehr pragmatische und realitätsnahe Vorstellungen von der Situation vor Ort, wo wir auch überfordert sind und was wir auch machen müssen. Die Diskussion in der letzten Woche war von daher auch ein Stück, gerade von der SPD, von viel Heuchelei getrieben.
Ich wollte gerade sagen, woran hat es denn dann gelegen, dass es nicht geklappt hat? War es der falsche Zeitpunkt vielleicht aus Sicht der SPD?
Der falsche Ton?
Und ich glaube, die SPD wollte einfach eine öffentliche Eskalation, um zu behaupten, dass wir eine Brandmauer durchbrochen, einen Tabubruch begangen hätten. Die inhaltlichen Punkte, die ich Ihnen gerade genannt habe, sind alle welche, mit denen die SPD eigentlich leben können müsste.
Und die Sie gerade genannt haben, da kommt noch der Punkt, um das jetzt mal klar kurz zu machen, die Abweisung aller illegaler Einwanderer, Asylbewerber an der Grenze dazu. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt für die SPD.
Also ich rede jetzt über die 3 Punkte in dem Gesetz, wo der Riesenaufschrei war. Wir hatten einen Entschließungsantrag noch. Das war am Mittwoch. Das ist wieder was anderes. Entschließungsantrag ist eine Positionierung des Parlamentes mit Hinweis und Aufforderung an die Regierung, bestimmte Dinge zu machen. Es ist ja so, dass wir nicht jeweils ein Gesetz brauchen. Manche Dinge können ja einfach durch exekutives Handeln, das heißt durch die Entscheidung eines Ministers oder eines Kanzlers geändert werden. Das heißt, der Bundestag hat mehrheitlich die Bundesregierung aufgefordert, bestimmte Dinge zu machen. Und wenn auch jetzt der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, das hätte keine Wirkung, dann ist das ehrlich gesagt ein fehlerhaftes Demokratieverständnis, weil die Mehrheit des Deutschen Bundestages ihn aufgefordert hat, bestimmte Dinge vorzunehmen. Das heißt, er hält sich nicht daran, was der Bundestag mehrheitlich von der Bundesregierung fordert. Das zweite war das Gesetz, über das wir am Freitag abgestimmt haben, das schon seit letztem Jahr von uns in den Bundestag eingebracht und fertig beraten, jetzt zur Abstimmung stand. Da waren aus meiner Sicht alle drei Punkte solche, gegen die SPD nichts haben kann.
Das hat tatsächlich Innenministerin Faeser heute erst in einem anderen Podcast gesagt. Ist genau auf diese drei Punkte eingegangen und hat genau gesagt, dieser Punkt mit den Zurückweisungen aller illegalen Einreisen an der Grenze, das wäre mit der SPD nicht zu machen. Grundsätzlich scheint das ja aber ein Interesse der CDU zu sein. Und wenn man Kritiker dann zuhört, die sagen, was soll denn mit den Menschen passieren, die abgewiesen werden? Ich frage mich, irgendwer müsste das doch wissen, wenn der Kanzler seit anderthalb Jahren oder sich jetzt damit brüstet, seit anderthalb Jahren 44.000 Menschen abgewiesen zu haben. Was passiert mit den Menschen?
Also, wir müssen erstmal darüber reden, wer soll zu uns kommen und wer soll nicht zu uns kommen. Wir als CDU bekennen uns ganz klar zu einer humanitären Verantwortung denjenigen gegenüber, die wirklich in Not sind, die verfolgt werden aufgrund ihrer politischen Einstellung, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder. Aber wir haben eine Verfassungslage in Deutschland, Artikel 16a Grundgesetz, das gemeinsam die SPD mit uns als CDU und den Bundesländern implementiert hat 1993, in dem festgehalten ist, dass niemand, der auf dem Landweg nach Deutschland kommt, einen Asylanspruch hat. Und das kann man einfach exekutieren. Das ist in der Vergangenheit häufig auch nicht exekutiert worden, weil es so wenige waren. Das war ja die Situation bis 2015. Dann hat man einfach diejenigen, die kamen, geduldet. Dafür gab es sogar einen Rechtsstatus, die Duldung. Warum hat man das gemacht? Weil diejenigen, die nach Europa kamen, immer logischerweise in Spanien, in Griechenland, in Spanien ankamen und die Rechtslage in Deutschland gesagt hat, das ist nicht unser Problem, das ist euer Problem. Und zwar nicht nur die Rechtslage in Deutschland, das sehen auch die Dublin-Vereinbarungen vor, die klar festlegen, dass Flüchtlinge in Europa, in dem Land, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten, Boden der Europäischen Union betreten, einen Asylantrag stellen müssen. Denen wird geholfen, aber sie können sich nicht aussuchen, wo. Das legt die Europäische Union untereinander fest. Und wenn in den letzten Jahren das von den anderen Ländern zum Teil, auch von uns selber, nicht vernünftig gehandhabt wurde, dann ist es unser Ansinnen, das jetzt wieder auf ein richtiges, auch ein funktionierendes Maß zu bringen. Andere Länder tun das heute schon. Und selbstverständlich muss man das abstimmen mit den anderen Ländern, dass da nicht unschöne Situationen entstehen.
Wie? Also Sie haben jetzt nochmal Ihre Position dargelegt und es ist auch vollkommen okay, das zu machen.
Also die Menschen,
aber wie soll das funktionieren?
Also der potenzielle Asylbewerber, der von Österreich nach Deutschland kommt.
Genau, der steht dann an der Grenze und
der
sagt
steht
Asyl.
Der steht in einem Land der Europäischen Union, das ein sicheres Land ist, das Sozialstandards hat. Dieses Land ist verantwortlich für diesen Menschen in seinem Land zu sorgen. Und wenn die Österreicher berechtigterweise sagen, ja, aber der war ja nicht bei uns, dann müssen die dafür sorgen, dass der zum Beispiel aus Slowenien nicht nach Österreich kommt. Und wenn das alle ernst nehmen, dann ist das eine Sache, die in 1-2 Wochen erledigt ist, weil alle sich dann, aber das ist wieder eine Frage auch der gemeinsamen Abstimmung, sich darauf verständigen müssen, denjenigen, die entsprechend der Dublin-Vereinbarung ganz am Anfang der Kette sind, auch ordentlich zu helfen.
Gut, das heißt, der Punkt oder der Knackpunkt liegt in der Außenpolitik.
Das kann man nur vernünftig europäisch lösen, aber weil die europäischen Regeln momentan nicht eingehalten werden, glaube ich, dass wir national das tun müssen, was notwendig ist, damit die europäischen Regeln wieder eingehalten werden. Wir haben europäische Regeln. Keiner dieser Flüchtlinge, über die wir gerade reden, darf zu uns.
Genau, aber es wird ja nicht eingehalten. Und wie wollen Sie deswegen, dann die anderen Länder dazu bringen, dass sie es einhalten?
Weil wir in Europa die europäischen Regeln nicht einhalten und weil wir in Deutschland nicht in der Lage sind, die europäischen Regeln durchzusetzen, können wir nur unsere eigenen beeinflussen. Und deswegen müssen wir in Deutschland das tun, was notwendig ist, um zu einer vernünftigen Arbeit zu kommen. Und das machen andere europäische Länder auch, die Niederländer, die Dänen, die Schweden. Das ist nichts Ungewöhnliches in Europa. Und ich glaube, nach einer Woche ist das Thema erledigt, weil jeder das dann ernst nimmt und dann auch zu einer Verständigung kommt, wie man vernünftig damit umgeht.
Das heißt,
Das heißt, man will nicht das System quasi zum Zusammenbrechen bringen, wenn man eigene Regeln durchsetzt, sondern die anderen so ein bisschen dazu, ja, was heißt ein bisschen eigentlich dazu bewegen, zu zwingen, mehr oder weniger auf Deutschland zuzugehen und da gemeinsame Wege, gemeinsame Lösungen wieder zu finden.
Genau, das ist ja auch das Ansinnen der Europäischen Union. Die Grünen waren ja im Europäischen Parlament dagegen, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu verständigen, weil sie genau das nicht wollten. Aber mittlerweile gibt es dazu auch eine europäische Verständigung. Und die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten müssen aber diese europäische Idee auch tatsächlich implementieren und mit Leben erfüllen. Also wenn jeder, das ist ja auch einfacher, den Leuten was zu essen kauft und ein Ticket in die Hand drückt, dass sie einfach nach Deutschland kommen und das problemlos sind, dann kann das ja nicht funktionieren. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam mit den anderen. Wir sind bereit, unseren Anteil zu leisten, finanziell, aber auch in der Zuteilung von Flüchtlingen und auch von Asylbewerbern. Aber doch nicht so, dass jeder sich an der anderen Stelle einen schlanken Fuß macht und die Leute einfach nur zu uns schickt. Und zur Wahrheit gehört, wir haben überproportional viele Flüchtlinge in Deutschland. Nicht nur in absoluten, sondern auch in relativen Zahlen. 3% der deutschen Bevölkerung sind in den letzten Jahren als Flüchtlinge zu uns gekommen. Das sind in Italien viel, viel weniger, nur 1% zum Beispiel. Und da rede ich noch nicht von anderen Ländern, wo es noch viel weniger sind. Also wir brauchen eine faire europäische Verständigung. Das geht aber nur, wenn wir auch national unsere Interessen robust vertreten.
Vielleicht die abschließende Frage jetzt wirklich, um mit dem Thema Migration und diesem Podcast abzuschließen. Können Sie eine Prognose abgeben? Wir haben ja die Zahlen ungefähr im Kopf. Ich glaube, 200.000 Leute sind abgesehen ohne Ukraine eingereist nach Deutschland letztes Jahr, meine ich, im Kopf zu haben. Mit den CDU-Plänen, wie schnell oder wie weit würde das dann reduziert werden?
Eine konkrete Zahl, auf die will ich mich nicht festlegen lassen.
Nee, das ist schwierig, weil man ja auch nicht weiß, wie die Flüchtlingsströme sich entwickeln.
Das mache ich nicht. Und wir haben ja, ist quasi mit einem Stichpunkt, ist nur angetriggert, Ukraine, das waren ja nochmal 1 Million nur aus der Ukraine. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, die noch ganz anders eskalieren kann. Da wissen wir nicht, was uns erwartet.
Gut, dann die Frage
aber
vielleicht nochmal anders.
Man kann auf jeden Fall mit Zurückweisung, das hat ja selbst, haben Sie eben angesprochen, die Innenministerin zugegeben, wenn man das will. Sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir es bei der Fußball-Europameisterschaft gemacht und es hat hervorragend funktioniert mit deutlich zurückgehenden Zahlen. Also wenn man will, wenn man politisch will, geht das auch. Aber man muss auch bereit sein, die Rechtslage und die tatsächliche Staatspraxis zu verändern. Daran hat es in den letzten Jahren gemangelt.
Okay, dann zum Abschluss noch mal anders formuliert. Gibt es eine Grenze von dem, was Deutschland als Gesellschaft und von der Infrastruktur her leisten kann an Einreisezahlen?
Auch da will ich mich nicht festlegen. Das bringt auch nichts.
Gibt's diese Grenze?
Offenkundig ist, dass es in den letzten Jahren zu viel war, dass es uns ganz praktisch vor Ort in den Kommunen, aber auch gesellschaftlich überfordert.
Vielen Dank, Herr Hirte.
Sehr gern.
Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl von Antenne Thüringen.